Der König, der Schlitten und die Nacht. Bilder Ludwigs II. In München und in der Provinz. Ein naher und ein ferner König. Ein Herrscher in huldvollem Kontakt und einer in größter Distanz zum Volk und zu seiner Residenzstadt, zurückgezogen in seine Märchenschlösser in den geliebten Bergen. Sein Geheimnis machte Ludwig bei der Landbevölkerung umso populärer, je mehr er sich den Untertanen in München entfremdete. Marita Kraus beleuchtet die Hintergründe dieser widersprüchlichen Wahrnehmungen.
Lied für König Ludwig, anonym. Wenn bei Schneesturm in der Nacht Blitze Berg und Tal erhellen, man vom Donnerschlag erwacht, schnauben Pferde, klingen Schellen, jagt ein Schlitten durch den Wald, goldner Prunk vergangener Zeiten. Ludwigs einsame Gestalt sehen wir vorübergleiten. Wer hat ihn vom Königsthron in den frühen Tod getrieben? Wüssten wir's, wem hilft das schon? Was uns bleibt, ist, ihn zu lieben.
Ich bin Ernst Hohnleitner. Meine Großmutter Anna Sepp, geborene Lang, wohnte im Haus Nummer 18, heute Ettalerstraße 18, Ecke König-Ludwig-Straße. Bei den nächtlichen Schlittenfahrten des Königs durch Oberammergau befahl der Vorreiter immer mit lauter Stimme, die Fensterläden sind zu schließen. Nausgeschaut haben wir aber doch, sagte die Großmutter.
Ich heiße Antonie Zwink. Mein Großvater Stefan Kratz hatte Pferde. Mit diesen Pferden wurde im Winter das Brenn- und Werkholz von Linderhof geholt. Großvater war schon ganz früh am Morgen am Rückweg von Linderhof, den Schlitten mit Holz beladen. Wie damals schon bekannt, liebte König Ludwig die nächtlichen Fahrten sehr. Und so wurde der Großvater vom Vorreiter des Königs überrascht. Er befahl, alles aus dem Weg, der König kommt. In der Eile, die Straße war früher ganz schmal und meist rechts und links ein Wassergraben, stürzte der Schlitten mit dem Holz in den Graben. Dann kam noch der Befehl, der König will niemanden sehen. Großvater und ein Helfer versteckten sich im Gebüsch. Der König kam im Schlitten an, staunte, ließ halten und fragte nach den Fuhrmännern. Diese traten hervor. Der König zog ein Zigarrenetui heraus und schenkte dem Großvater eine Zigarre, die wir Ihnen leider nicht mehr zeigen können.
Märchen, im 19. Jahrhundert gesammelt und aufgeschrieben, erzählen oft von einem König, jung und schön, seinen Schlössern, seinem Schicksal, seiner Tragik. Das Märchen von Ludwig, dem jungen und schönen Schlösserbauer, umglänzt von goldener Pracht, aber verkannt und missverstanden, zu Tode gebracht durch Meuchelmord, aber bis heute verehrt von seinem biederen Landvolk, diese Erzählung hat ihren festen Platz im weißblauen Geschichtenhimmel. Ludwig II. Ist populär wie kein anderer bayerischer König. Dafür ist das Märchenhafte seines Lebens und Sterbens verantwortlich. Ein Monarch, der die Nacht zum Tage macht, kaum noch öffentlich auftritt, sich in die Berge zurückzieht, dort in entlegenen Tälern gewaltige Schlösser errichtet, wie eine Erscheinung nachts mit Kutsche oder Schlitten vierspännig durch die Bergwelt eilt und letztlich ein mysteriöses Ende in den Fluten des Starnberger Sees findet, bietet sich geradezu an als Projektionsfläche für Wünsche und Träume. Durch seine Selbstinszenierung als weltabgewandter und missverstandener Außenseiter hat Ludwig II. Seinen Teil dazu beigetragen.
An Richard Wagner im Juli 1871. Auch ich liebe nicht das Befassen mit neuen Menschen, wie sie sich ausdrücken. Auch ich will mich der verdammten Höllendämmerung, die mich beständig in ihren qualmenden Dunstkreis reißen will, entziehen. um selig zu sein in der erhabenen Bergeseinsamkeit, fern von dem Tage, dem verhassten Feind, fern von der Tagessonne sengendem Schein. Fern der profanen Alltagswelt, der heillosen Politik, die mit ihren Polypenarmen mich umschlingen will und jede Poesie so gerne gänzlich ersticken möchte, richte ich diesen Brief an Sie, göttlich erhabener Freund. Bald wird kommen der Tag, der mich in meine Hauptstadt zurückführt. Und somit werde ich wieder, wenn auch auf kurze Zeit, entgeistert werden. Dies ist stets der Fall, wenn ich in das bunte Tagesgewühl und Gejubel der Menge hinein muss, was mir ein Gräuel ist und mich ganz krank und wahrhaft unglücklich macht.
Ludwigs Karriere als Kultfigur begann erst so richtig nach seinem frühen Tod. Belege dafür sind unzählige Gedichte, Dramen, Berichte, Romane, Filme, Musicals und Ausstellungen, aber auch Bierkrüge, Schnupftabaksdosen und Souvenirs aller Art, geschmückt mit Ludwigs Jugendporträt. Sie bestimmen das heutige Bild dieses Königs ebenso mit wie seine Bauten, die weltweit längst zum Synonym für Märchenschlösser geworden sind. Zu Lebzeiten war Ludwig in München immer weniger präsent. Aber in der Provinz, in der Umgebung seiner Schlösser und Schlossbaustellen, sah dies anders aus. Dort hatte der König als größter Arbeitgeber schon wirtschaftlich eine zentrale Position. Und die Bauten, den Blicken der meisten Städter entzogen, waren für die Landleute in Füssen oder Oberammergau scheu bewunderte Realität. Die Schlösser spielten hier die Rolle, die ihnen seit vielen Jahrhunderten zukam. Sie erhöhten die Bedeutung des Bauherrn und bestätigten seine unermesslich überlegene Position. Er war der bewunderte König, dessen Eigenheiten man als gegeben hinnahm.
Der schönste König.
Es begann, wie könnte es anders sein, wie im Märchen. Benno Hubensteiner, Verfasser einer populären bayerischen Geschichte, lässt Ludwig II. So auftreten.
Unter dem Dröhnen des Trauersaluts und dem Schweigen der Menge ging am 14. März 1864 der Leichenzug König Max II. Durch die Straßen der Münchner Stadt. Die Geistlichkeit in ihren golddurchwirkten Gewändern, die Gugelmänner mit ihren dunklen Mänteln, die Georgi-Ritter, die Leibgarde der Hartschiere, schließlich gefolgt von dem Prinzen des Wittelsbachischen Hauses, hoch und schlank, König Ludwig II. Es war das erste Mal, dass man den neuen König in der Öffentlichkeit sah, und doch eroberte er sich mit einem Schlag das ganze Land. Bayerns jüngster und Bayerns schönster König, jubelte man. Und noch das alte Bauernweib vom Starnberger See sprach es auf seine Art aus. Inser Kini, der hat feier schönst geschau.
Märchenhaft auch Ludwigs Umgebung in der Münchner Residenz, wie sie die Chronistin der Münchner Gesellschaft dieser Jahre, Luise von Kobell, schildert. Sie war 1870 mit ihrer Familie in eine Dienstwohnung in der Residenz eingezogen, als ihr Mann, Johann August von Eisenhardt, zum Kabinettssekretär des Königs ernannt wurde.
Der westliche Eckpavillon der Residenz wurde von König Ludwig II. Bewohnt und nur wenigen Bevorzugten war es gegönnt, die Herrlichkeiten seiner Gemächer und seines Wintergartens zu schauen. Als ich eines Tages in meinem Wohnzimmer saß und arbeitete, da kam der Kammerlakai. Seine Majestät lade mich und die Kinder ein, den Wintergarten und seine Zimmer zu besehen. Die überglücklichen Kinder, die aus der Schule geholt wurden, nahmen mich bei der Hand und in neugieriger Erwartung stiegen wir die Treppe hinan, ins Vorzimmer, wo uns der Kammerdiener empfing, mir im Namen seiner Majestät einen Rosenstrauß überreichte und uns dann ins Ministerzimmer führte.
Die hohe Ehre dieser Besichtigung hatte die junge Frau der wichtigen Stellung ihres Mannes zu verdanken. Nur auserwählte Mitglieder des Hofes bekamen die Räume zu sehen. Voller Scheu und Ehrfurcht durchschritt sie diese Herzkammern monarchischen Lebens, die auch einen Blick in die königlichen Traumwelten ermöglichten.
Die Mitte nahm des Königs Thronsessel ein unter einem Baldachin mit Federbüschen und schweren Hermelin- und Samtvorhängen. Eine reich gestickte Decke lag auf dem davorstehenden Tische. Die Fauteuils und Tabourets schimmerten von goldenem Schnitzwerk und golddurchwobenem Brokat. Auf der Cheminée prangten kunstvolle Schalen und Kandelaber, welche sich in Spiegeln reflektierten. Der Plafond war mit allegorischen Gemälden in stilisierten Umrahmungen versehen. Auch im Schreib- oder Wohnzimmer, in welchem Ludwig II. Die Vorträge seines Kabinetts und seines Hofsekretärs entgegennahm, ergötzten sich olympische Götter auf dem Plafond. Oberhalb des Thronsessels sah man hier das von Karl Piloty gemalte Urteil Salomos und oberhalb des Kamins den fliegenden Holländer. Geschnitzte Engel hielten über den Flügeltüren die Medaillons Heinrichs IV. Und Ludwigs XIV. Die Statuetten, Lohengrin, der heilige Georg und eine große Büste Richard Wagners bekundeten Ludwigs II. Verschiedene Sympathien.
Märchenhafte Pracht verschiedener Epochen umgab den jungen König. Schwäne belagerten Konsolen und Schreibtische, große Gestalten der Mythologie begleiteten ihn und Büsten Ludwigs XIV. Sowie Marie Antoinettes standen in jedem Zimmer. Möbel, Tapeten, Teppiche, schwer, überreich, goldbeladen, pompös. Im Wintergarten war eine andere Illusion perfekt inszeniert.
Da goss Indien seine Märchenpracht aus. Da blühten Palmen und farbenprächtige Orchideen, bunt gefiederte Papageien flogen umher, Lotusblumen schwammen auf dem kleinen See mit dem goldenen Fahrzeug. Unweit davon floss ein Bach, von stark duftenden Hyazinthen eingefasst. Von der Decke hingen zahllose Rosen herunter. Im Hintergrunde dehnte sich täuschend gemalt der Himalaya aus, an dessen Fuß sich eine südliche Blattvegetation anschloss.
Eine solche Umgebung, mit viel Geld nach eigenen ästhetischen Vorstellungen und künstlerischen Träumen geschaffen, ermutigte zum Realitätsverzicht. Ebenso die devote Dienerschaft und die opulente Hofhaltung. Zum Hof gehörten die hochadeligen Herren des königlichen Hofstaates und die Hofstaaten der übrigen Wittelsbacher. Die Hofstäbe, die sich mit Betrieb und Verwaltung befassten, bildeten einen eigenen kleinen Staat. Dem Obersthofmeisterstab, der Verwaltungszentrale des Hofes, unterstanden die Leibgarde der Hartschiere, der königliche Hausschatz, die Leib-, Wund- und Stabsärzte, die Hofapotheke. Zum Oberstkämmererstab gehörten der Oberstzeremonienmeister, ein Stabsoffiziant, ein Hofoffiziant und noch 1863 400 Kämmerer, 147. Der Obersthofmarschallstab umfasste die Hoffuriere, die als Ordnungsdienst und Quartiermeister fungierten, und die Hofoffizien, das waren der Proviantmeister, der Kellermeister, der Konfektmeister, der Silberverwahrer, die Leinwandmeisterin, die Hofoffizianten, die Offiziengehilfen, die Hofgärtner und entsprechend Hofküche, Proviantkammer, Hofsilberkammer, Leinwandkammer, Hofwein. Der Oberststallmeisterstab war verantwortlich für die Pagerie, die Leibjäger, den Marstall, das Fourage-Magazin und die Hofgestüte. Hinzu kamen die Hofmusikintendanz, die Hoftheaterintendanz, die Hofjagdintendanz, außerdem die Hofbauintendanz. Und alle diese Leute bezogen, soweit es sich nicht um Ehrenämter handelte, ihr Gehalt aus der königlichen Kabinettskasse, kümmerten sich um das leibliche Wohl des Königs und führten königliche Wünsche aus. Musste ein König, der sich nur wenig unter andere Menschen mischte, da nicht in dem Gefühl bestärkt werden, er sei die Sonne, ein absoluter Herrscher wie Ludwig XIV.? Und das Volk in den Provinzen jubelte ihm zu. Jede Begegnung mit dem König wurde verehrungsvoll aufgeschrieben und überliefert. So berichtete der Oberammergauer Judas-Darsteller Gregor Lechner der irisch-amerikanischen Malerin Eliza Greatorex über eine Audienz in Schloss Linderhof bei Ludwig II. Nach einer Sondervorführung der Passionsspiele 1871. Der König konnte sehr herzlich und gewinnend sein.
Ich hatte ein banges Gefühl ums Herz, als der König mich zur Audienz hereinbat.
Doch seine Majestät war sehr herzlich, und als er mich mit »Ah, Judas« begrüßte, da verschwand meine innere Spannung, und wir unterhielten uns wie zwei alte Freunde. Er war voller Lob für die Aufführung und sagte mir dann, »Judas, deine Rolle ist eine der schwierigsten.« »Und eine der undankbarsten«, sagte ich. »Für die Menge«, meinte der hochsinnige König, dann die Hand an die Brust legend, »aber nicht für mich. Ich zolle ihr Anerkennung.« »Sag mir, Judas«, fuhr er fort, »wie fühlst du dich, wenn du ganz allein auf der Bühne stehst? Ist dir nicht bange?« Ich antwortete, dass dies vor Jahren der Fall gewesen war, doch jetzt nicht mehr. Auf Befehl des Königs wurden sämtliche Säle für die Besichtigung seiner lieben Ammergauer, wie der König sie nannte, geöffnet. Mit eigenen Händen wand er zwei Blumensträuße für die Maria und die Magdalena, bestellte eine Auswahl Zigarren für die Männer und ließ sie dann für mehr als 4 Stunden bewirten. Er selber machte sich um 8 Uhr hoch zu Ross auf den Weg nach Schloss Berg am Starnberger See. In die Annalen Oberammergaus wird dieser Tag als der ereignisreichste in der ganzen Geschichte des Passionsspiels eingehen. Es ist die Belohnung dieser Menschen für ihre Hingabe den ganzen Sommer über. Sie wären arg enttäuscht gewesen, wenn ihr König zum Spiel nicht erschienen wäre. Und ich bin sehr froh darüber, dass er kam, denn er ist ein wahrer Liebhaber der dramatischen Kunst in ihrer erhabensten Form.
Von den einfachen Leuten erfuhr Ludwig kritiklose Bewunderung und Verehrung. Selbst als er in späteren Jahren das chinesische Hofzeremoniell einführte und sich seine Diener flach auf den Boden legen mussten, wenn sie vor ihm erschienen, setzte ihm niemand Grenzen. Bereits im März 1871 schrieb der Oberstkämmerer Franz Graf Pocci ein böses Gedicht, das der König, wie einen Großteil kritischer Äußerungen, nie zu Gesicht bekam.
An den König. Willst du ein König sein von Gottes Gnaden? Glaubst du, dass er die Krone dir beschert, als heilig gut und auserwähltes Leben? So zeige dich der Gottesgnade wert. Die Krone erbtest du vom edlen Vater und trugst sie stolz. Doch schon nach kurzer Frist hat dich ihr Prangen und ihr Glanz geblendet. Ein Kind bliebst du, das auf dem Throne ist. Zum Spielzeug ist das Zepter dir geworden, ein Zauberstab für eitle Fantasien. Nur Wundermärchenbilder zu gestalten, scheint dir die königliche Macht verliehen. Du schwelgest in romantischen Irrsalsgärten, träumst nur dich selbst wie im verwunschenen Schloss. Und Pflicht und Volk sind dir allein Phantome. Du schlummerst in der Feen- und Nixenschoß. Den Louis XIV gefällt es dir zu spielen. Du lässt dir goldene Siegeswagen bauen und pflegest wie Narziss im Quellenspiegel voll Selbstsucht nur dein eigen Bild zu schauen.
Die schnöde Residenzstadt.
Nur durch den Rückzug in selbstbestimmte Räume konnte Ludwig seine Träume leben. Denn die Residenzstadt München war nicht Hauptstadt eines abgeschlossenen Inselkönigreichs. Ein Märchenkönig vom Zuschnitt Ludwigs war in der bayerischen Verfassung und in der städtischen Gesellschaft der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht vorgesehen. München war Bayerns wichtigste Industriestadt. Es gab Rauch und Ruß. Die Anzahl der durch die Industrie verursachten Nebeltage stieg während der Zeit von Ludwigs Regentschaft rapide an. In München saßen Diplomaten vieler Länder, die mit dem anfangs noch selbstständigen Königreich in politischen Beziehungen standen. In ihrem Kosmos stellte der König einen wichtigen politischen Faktor dar. Ein strenger Diplomat, wie der preußische Botschaftssekretär Josef Maria von Radowitz, 1867 nach München abgeordnet, beobachtete den jungen König misstrauisch, vermutlich auch, weil sich Ludwig damals noch nicht auf preußischem Kurs befand.
Die merkwürdigste und interessanteste Erscheinung im damaligen München war der König Ludwig. Vor 3 Jahren zur Regierung berufen, aber wenig vorbereitet, war er noch seinem Volke wie der Münchner Gesellschaft ein persönlich kaum bekanntes Wesen geblieben. Wenn er bei Hofzeremonien auftreten musste, was er unter allen Vorwänden zu vermeiden suchte, so hatte er bei aller Schönheit des Kopfes etwas theatralisch Lächerliches. Er posierte in einer komisch übertriebenen Haltung, die ihm als Ausdruck königlicher Würde erschien, tatsächlich aber schon damals für den unparteiischen Zuschauer Zweifel an seiner vollen Zurechnungsfähigkeit erregen musste.
Noch wichtiger als die Diplomaten waren aber die regierenden Minister und Beamten. In München tagten auch die zwei Kammern des Landtags, dessen politische Bedeutung in den Grenzen einer konstitutionellen Monarchie weiter wuchs. Zur ersten Gesellschaft der Residenzstadt gehörten Wittelsbacher Prinzen und Prinzessinnen sowie sonstige schwerreiche Standesherren. Amüsanter waren die Salons der Künstler und Wissenschaftler, der aufstrebenden Industriellen und Stadtbürger. Und natürlich gab es neben Handwerkern und Kaufleuten längst eine breite Arbeiterschicht, die durch fortschreitende Industrialisierung und Urbanisierung während Ludwigs Regentschaft beträchtlich zunahm. Zeitungen, die zwar im Lande bei Kritik an ihrem König mit einer Anklage wegen Majestätsbeleidigung rechnen mussten, sich aber gegebenenfalls für skandalöse Meldungen auf internationale Presseberichte berufen konnten, schufen Öffentlichkeit. Im Mai 1886, Ludwigs Regentschaft neigte sich bereits ihrem Ende zu, schrieben die Münchner Neuesten Nachrichten:
In vergangenen Zeiten blickte die Mehrzahl des Volkes zu den Fürsten wie zu einer Gottheit empor. Sie wusste nichts oder nur Märchenhaftes von den Vorgängen am Hofe. Presse, Vereine, politische Versammlungen, Wahlagitationen waren unbekannte Dinge. In unseren Tagen aber hat die Presse, die damals noch nicht einmal in Anfängen bestand, eine ungeheure Verbreitung. Der Telegraph trägt mit Blitzesschnelle das Wort vom Munde des Redners hinweg in alle Welt. Millionen erfahren den Wortlaut dessen, was wenige Stunden vorher in einer Volksversammlung gesprochen wurde. Selbst der schlichteste Bauer versteht, zwischen den Zeilen zu lesen. Vereine, Parteien, Wahlversammlungen machen jedes politische Ereignis zum Gegenstand ihrer Beratungen, Beschlüsse und Petitionen.
In dieser Gesellschaft einer großen Stadt auf dem Weg in die Moderne musste ein König anachronistisch wirken, der sich nicht an die neuen Spielregeln hielt, die von ihm ordentliche Repräsentation der Monarchie verlangten, der sich vielmehr an der absolutistischen Vergangenheit europäischer Monarchien orientierte. Zur ersten großen Konfrontation mit der Öffentlichkeit und mit seinen Ministern hatte der Konflikt um Richard Wagner geführt, den der König vergötterte, dessen Einfluss auf Politik und Geldbeutel des Königs jedoch in weiten Kreisen größtes Misstrauen erregte. Ein Münchner Universitätsprofessor notierte Anfang Dezember 1865 in seinem Tagebuch:
Seit 14 Tagen immer größere Aufregung. Zuletzt revolutionäre Stimmung. Man musste jeden Tag einen Ausbruch der Volkserbitterung besorgen.
Ludwig II. Gab nach und schickte Wagner weg. Nicht zuletzt diese Niederlage verleidete ihm München. Nach dem verlorenen Krieg gegen Preußen von 1866 wurde er gedrängt, Franken zu besuchen. Sein gigantisches Gefolge bestand aus 119 Personen. Aus Würzburg schrieb er an die damalige Gattin des Dirigenten Hans von Bülow, spätere Cosima Wagner, nachdem er in Nürnberg mit großem Jubel empfangen worden war:
Ohne Rast wird in München gegen Wagner geschürt und gehetzt, wie ich aus den Blättern ersehe. In Nürnberg ist, wie ich sicher glaube, selbst der Pöbel intelligenter und gutwilliger als dort. Die Meistersinger werden zünden. Aber auch in München hörte ich sie gerne einmal. Aber trotzdem, dass diese Stadt mit ihren Bewohnern nicht hoch in meiner Achtung steht, so ist mir der Ort, wo ich meine frühesten Jugendjahre verlebte, dennoch wert. Auch ward mir die Bühne teuer, auf der Tristan lebte, litt und starb. Sollte ich auch ferner Grund haben, mit den Bewohnern meiner bisherigen Hauptstadt unzufrieden zu sein, so soll mich nichts hindern, mein Hoflager in Nürnberg aufzuschlagen und dorthin den Sitz meiner Regierung zu verlegen.
Als Preußen 1870 den Krieg mit Frankreich provozierte, stimmte Ludwig zwar der Mobilmachung zu und wurde auch die ersten Tage von der Kriegsbegeisterung der jubelnden Untertanen mitgerissen. Luise von Kobell?
Aber der große Enthusiasmus, der alle Fibern in Ludwig II. Anstrengte, endete mit einer Nervenabspannung. Mächtig zog ihn wieder die Einsamkeit an. Er wünschte sich in sein Fantasieleben zurück. Seine psychischen Eigenheiten beherrschten ihn derart, dass ihm die persönliche Beteiligung am Kriege zur Unmöglichkeit wurde. Und doch war ihm jede Siegesbotschaft wie ein leiser Vorwurf, dass er nicht gleich den übrigen Fürsten im Felde war. Je herrlicher sich Mut und Aufopferung bei dem Könige von Preußen, bei dem Kronprinzen Friedrich, bei dem Prinzen Luitpold von Bayern, dem späteren Prinzregenten und allen Heerführern erwiesen, umso mehr ward Ludwig II. Einer düsteren Gemütsverfassung anheimgegeben.
An der Feier zum Sieg bei Sedan nahm der König nicht teil.
Ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen. Die Zeitungen sind taktlos und wollen stets, dass ich nicht raste, huldvoll zu sein. Was ohne Unterbrechung fortgesetzt, wie die Nimmersatten es wollen, mich ermüdet.
Des Monarchen Wegbleiben, das Verschmähen der Huldigung, rief eine Missstimmung beim Publikum hervor, schmerzte die Liberale wie die ultramontane Partei. Die deutsche Kaiseridee tauchte auf. Sie fiel in Ludwigs II. Melancholische Zeit. Er war Europa und des Thrones müde und äußerte, wie allgemein bekannt ist, damals den Wunsch abzudanken. Der Mitte November ergangenen Einladung nach Versailles leistete er nicht Folge, wegen Erkrankung an einer Sehnenverdehnung.
Aber Ludwig schrieb den Kaiserbrief, ob nun wegen Bismarcks finanzieller Versprechungen oder in Erkenntnis der Unabwendbarkeit der Lage. Wilhelm von Preußen wurde deutscher Kaiser. Beim Einzug der siegreichen Regimenter in München war der König dabei. Zum abendlichen Militärbankett für 900 Personen erschien er nicht. Am nächsten Morgen reiste er nach Schloss Berg ab.
Gegenwelten.
Es war einmal ein König, so die Überlieferung, ein konstitutioneller Monarch, der sich eine Gegenwelt errichtete, in der er sich als wahrer König empfinden konnte. Diese Gegenwelt fand er in der Oper, die er schon bald allein zu besuchen pflegte, damit niemand seine Träume stören konnte. Er baute sie in seinen Schlössern Neuschwanstein, Herrenchiemsee und Linderhof. Er baute dort nur für sich und hätte am liebsten verfügt, die Schlösser nach seinem Tode in die Luft zu sprengen, um sie nicht entweihen zu lassen. Er sparte weder Geld noch Mühen, um alles nach seinen Vorstellungen einzurichten. Und um seine Gegenwelt perfekt zu beleuchten, nutzte er die modernste Technik. Das war nötig, denn er regierte, unterschrieb und plante nur noch nachts. Tagsüber schlief er. Doch je mehr er in diese Gegenwelt einging und als wahrer König nach seinen eigenen Ideen lebte, desto weniger konnte man ihn draußen verstehen. Der König, über dessen geistige Verfassung bis heute gestritten wird, war er verrückt oder nur entrückt oder bausüchtig oder etwas schizophren, nahm seine Andersartigkeit sehr wohl wahr. So gestand er 1883 in einem Gespräch mit dem amerikanischen Schriftsteller Lew Vanderpool:
Wenn nicht alles, was ich gelesen und selbst beobachtet habe, mich täuscht, dann ist ein Gutteil dessen, was man für Verrücktheit hält, in Wirklichkeit Überempfindlichkeit. Ich bin einfach anders gestimmt als die Mehrheit meiner Mitmenschen. Ich kann nicht teilnehmen an dem, was Sie Vergnügen nennen, denn es zerstört mein Wesen.
War Ludwig also nur anders? War er der richtige König in der falschen Zeit, verrückt ins falsche Jahrhundert? Oder war er auf andere Weise, gerade durch seine Art des Lebens, höchst zeitgemäß, indem er sich wie der Dichterkreis französischer Symbolisten um Paul Verlaine, die Poète Maudit, als verfemter Künstler der Décadence inszenierte, als Roi Maudit, wie ihn der Historiker Stefan Lindl nennt? Sind seine Schlösser missglückte historistische Kopien oder, so der Kunsthistoriker Alexander Rauch, ein symbolistischer Spiegel seiner Person? Begehbare Bilder in einem Programm, das sich in Qualität und Anspruch weit von der damals üblichen historistischen Repräsentationsarchitektur entfernte. Dichter der Décadence wie Mallarmé, Zola Barbet d'Aurevilly schufen literarische Figuren, deren Lebensentwürfe dem Ludwigs II. Ähnelten. Öffentlichkeitsscheu und weltentrückt weihen sie ihr Leben der Kunst und der Vergangenheit, wenden sich ab von der prosaischen Gegenwart, vom Alltag und seinen Pflichten. An Richard Wagner schrieb Ludwig im Oktober 1869:
Ich glaube, Sie stellen sich, wenn ich so sagen darf, meinen Posten leichter vor, als er ist. So ganz, absolut ganz allein zu stehen in dieser trostlosen, öden Welt, allein mit meinen Anschauungen, unbegriffen und misstraut, das ist keine Kleinigkeit.
Ludwig stilisierte sein Leben zum Kunstwerk und er verwirklichte als Künstler in seinen Schlössern umfassende Raum- und Bildfantasien, so Alexander Rauch. Aus der genauen kunsthistorischen Betrachtung der Bildprogramme geht hervor, dass er beispielsweise in Herrenchiemsee keineswegs, wie andere Bauherren seiner Zeit, das Bauprogramm von Versailles formal kopierte, sondern es deutlich variierte. Dem Eingang gegenüber steht in der Wandnische der berühmten Gesandtentreppe nicht wie in Versailles die Herrscherbüste. Als Hausherr des Schlosses fungiert dort der Tages- und Musengott Apollon, darunter die Nachtgöttin Diana mit ihrem Monddiadem. In den seitlichen Bildfeldern grüßen nicht die Gesandten, sondern Orpheus und die Musen. Herrenchiemsee ist damit nicht als Denkmal des politischen Absolutismus zu deuten, sondern als Denkmal eines Absolutismus der Kunst. Diese Bilder waren die Kunst Ludwigs II., der alles persönlich ersonnen und in Auftrag gegeben hatte. Und zwar nicht als lehrreiches Programm für die Öffentlichkeit, sondern nur für sich selbst. Die Insel Herrenchiemsee sollte nach Baubeginn für alle Besucher gesperrt werden. Anregen ließ sich Ludwig übrigens auch von Edgar Allan Poe, einem seiner Lieblingsautoren. Bei Poe finden sich Räume beschrieben, wie sie Ludwig dann umsetzen ließ. Der Kunsthistoriker Hyacinth Holland, als Berater für Neuschwanstein engagiert, berichtet:
Die Ausschmückung entstammt ganz der Idee des Königs. Ich musste mit Handgelübde versprechen, dass keine andere Person Einblick erhalte. Des Königs Vorschläge mussten sogleich vernichtet werden.
Auch die königlichen Gespräche mit unsichtbaren Gästen vor seinem Tischlein Deck dich im Raum von Amor und Psyche in Linderhof und Herrenchiemsee sind mit Blick auf den Mythos erklärbar. Psyche, von einem Unsichtbaren in ein goldausgestattetes Zauberschloss entführt, unterhält sich mit unsichtbaren Gästen, speist mit ihrem unsichtbaren Geliebten, mit dem sie dann das Lager teilt. Ludwig lebte solche Geschichten in den begehbaren Bildern, den Traumräumen, die er in seinen Schlössern geschaffen hatte. Die ideale Kulisse dafür boten ihm die Berge. Selbst der Starnberger See war ihm zu nah an München. Und das dort von seinem Vater Maximilian II. Geplante Schloss, dessen Grundmauern bereits standen, hatte er abreißen lassen. Nichts lag ihm ferner, als ein Schloss seines Vaters fertig zu bauen. Er träumte auf der Roseninsel und hielt sich auch oft in Schloss Berg auf, doch seine eigenen Bauten sollten am liebsten in der Nähe von Ettal entstehen. Leider ließ sich dort sein Versailles-Traum wegen der Beschaffenheit des Untergrundes nicht verwirklichen, und so musste er in den Chiemgau ausweichen. Gut ein Drittel des Jahres verbrachte er in Hohenschwangau und Neu-Hohenschwangau, dem heutigen Neuschwanstein. An eine Hofschauspielerin schrieb er:
Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, nämlich auf dem Lande, im herrlichen Gebirge. Elend und betrübt, oft im höchsten Grade melancholisch, bin ich einzig und allein in der unseligen Stadt. Ich kann nicht leben in dem Hauch der Grüfte. Mein Atem ist die Freiheit. Lange hier in München zu sein, wäre mein Tod.
In seinen Bergen war Ludwig, als König wie als Bauherr, sehr präsent, je mehr er sich seiner Hauptstadt entfremdete.
Die treuen Untertanen.
Das soziale Gefälle zwischen dem König und den einfachen Landleuten war ungeheuer. Die Berge boten nicht nur die großartige Kulisse für einsam gelegene Traumschlösser, auch die bäuerlichen Menschen in den Bergen entsprachen vielmehr dem Wunschvolk eines Märchenkönigs. Scheu, untertänig, bewundernd. Luise von Kobell?
Und so sauste der König, als er im Spätherbst nach Hohenschwangau übergesiedelt, in seinem prunkvollen Wagen oder Schlitten mit den allegorischen Figuren bald durch Nacht und Nebel, bald im hellen Mondlicht über Stock und Stein, bergauf, bergab, an eingeschneiten Gebirgen vorüber, an wilden Schluchten und finsteren Tannen vorbei. Schnell wie der Sturmwind fuhr er durch Dörfer und Weiler. Die Leute hörten schon von Weitem den Hufschlag. Verstohlen blickten sie hinter den kleinen Scheiben ihrer Häuser hervor. »Jetzt kommt der König«, flüsterten sie. Dann sahen sie einen Fackelschein, ein Schimmer von Gold, die Umrisse einer Krone und schwebender Engel. Und das Fantasieleben Ludwigs II. Ergriff auch das Landvolk.
Kein Wunder, wie durch Zauberwerk war die Krone über einem von Ludwigs Schlitten durch eine Kohlefadenglühlampe beleuchtet. Die Batterie war in einem Kasten unter dem Sitzkissen versteckt. Ein König, so nah und doch so fern, ein Phantom. Das rührende Bild Ludwigs II. Im leutseligen nächtlichen Gespräch mit seinen bäuerlichen Untertanen gehört jedoch wohl ins Reich der Fama. Es durfte sich vielmehr niemand blicken lassen, aber bei diesem König wusste man nie. Auch der damalige Küchenjunge und spätere Hofkoch Theodor Hirneis hat die märchenhaften Fahrten beschrieben.
Voraus ein Vorreiter mit einer Laterne, die neben dem linken Steigbügel in einem Schaft befestigt war und an der Spitze einer circa 1,5 Meter langen Stange ihr Licht ausstrahlte. Der Schlitten wurde von 4 Pferden gezogen. Auf den Sattelpferden saßen 2 Reitknechte, die ebenso wie der Vorreiter in schwerem Rokokokostüm blau oder rotsamt gekleidet waren, mit weißen Zopfperücken, Stulpstiefeln und Schiffhüten. Das Geschirr der 5 Pferde bestand aus prunkvollen Schabracken, Sätteln und Zaumzeug. Die Köpfe trugen wehende Straußenfedern in der Farbe zu den Jockeis passend. Die nächtlichen Fahrten glichen in ihrer blitzartigen Geschwindigkeit einem nächtlichen Spuk, einem Märchenbild, das den wenigen Augenzeugen ein unvergänglicher Anblick, ein überirdisches Begegnis war.
Der König hatte es immer eilig. Für die Bediensteten wurden solche Fahrten in hohem Tempo bei schlechtem Wetter schnell zum Albtraum. Luise von Kobell?
Einmal bei starkem Schneegestöber erfasste den vor Kälte erstarrten Vorreiter, der den Weg nicht mehr von dem Abgrund unterscheiden konnte, eine derartige Verzweiflung bei dem Gedanken, der Monarch könnte verunglücken und er trüge als Vorreiter die Schuld daran, dass er die Laterne von sich werfen und blindlings davonjagen wollte, gehe es, wie es will. Nur dem mutigen Stallmeister Hornig gelang es, ihn wieder zur Besinnung zu bringen.
Die Landbewohner waren allerdings neugierig und wollten, nicht anders als die vom König verschmähten Bürger der Residenzstadt, ihren König sehen. Offiziell und bei Tage war dies nicht möglich. Michael Zeno Diemer, später Landschafts- und Historienmaler, schreibt in seinen unveröffentlichten Erinnerungen, wie er als 14-Jähriger König Ludwig II. In Oberammergau beobachtete.
Am 15. Oktober 1882 hatte ich ein einzigartiges, aber aufregendes Erlebnis. Es war mir zu Ohren gekommen, dass König Ludwig II., der damals schon sehr menschenscheu war und lauter merkwürdige, geheimnisvolle Lebensgewohnheiten pflog, alljährlich am Theresientage, dem Namensfeste seiner Großmutter, nachts zur Kreuzesgruppe auf den Osterbichl fuhr. Das wollte ich sehen. Untertags suchte ich mir eine Haselnussstaude aus dem oberen Teile des Kreuzeshügels, von deren Geäst aus ich den Königsbesuch belauschen wollte. Der Abend kam. Ein herbstkühler, heller Vollmondabend. Nach 9 Uhr entfernte ich mich von zu Hause und begab mich zu meiner Staude. Lange wartete ich frierend. Es wurde 11 Uhr. Sollte man mich angeschmiert haben. Da gewahrte ich auf der Straße beim Dettenbichel drüben Lichterschein und Pferdegetrabe. Schnell kroch ich in den Busch und bald sah ich ein märchenhaftes Bild. Voran 2 Reiter in alten blauen Kostümen, blau und silber auf Schimmeln. Jeder Reiter trug eine Laterne auf hohem Stab. Dahinter folgte der goldene Prunkwagen und hielt beim Rondell am Fuße des Steilhügels. Ich konnte von meinem Standpunkt aus nicht sehen, wie der König ausstieg. Bald kam er aber langsam den Fußweg herauf und blieb öfter stehen. Nun kam der große Schrecken. Hatte ich mich unter meinen schattigen Haselzweigen gegen Sicht gedeckt gefühlt, so wäre das wohl in der einfachen Mondnacht so gewesen. Aber die Laternen, sie leuchteten festlich durch das Geäst. Mir stand das Herz still. Entdeckte man mich, so konnte ich doch nur für einen Wegelagerer, einen Königsattentäter gehalten werden. Ich sah mich im Geiste schon in einem dunklen Burgverlies. Aber die Gefahr zog vorüber. Die Fackelträger achteten darauf, dem König den Weg gut zu beleuchten, und dieser schritt ruhig und hoheitsvoll seinen Pfad. Ich atmete tief. Soll ich flüchten? Nein, das hätte man hören können. So blieb ich also in meinem Versteck und konnte sehen, wie der König seinen Hut weggab, sich auf den Betschemel kniete und längere Zeit in stummem Gebet verharrte. Dann stand er auf, blickte in den Mond, dann nochmals auf das Kreuz und begann den Abstieg. Nah bei meinem Versteck blieb er stehen, und ich hatte das Gefühl, er sähe gerade auf mich zu. Wie froh war ich, dass er keine Hunde bei sich hatte. Zitternd vor Aufregung und Kälte schlich ich heim.
Geschichten von einem verstohlenen Blick auf diesen König sind im Oberland viele überliefert. Der König war die bewunderte Majestät und seine Gewohnheiten wurden weitererzählt. Hätte er seine Repräsentationsaufgaben, wie damals üblich, wahrgenommen, wäre er in München an hohen kirchlichen Feiertagen von Hunderten oder Tausenden Menschen aus Stadt und Land bei rituellen kirchlichen Handlungen gesehen worden. So aber war der gestohlene Blick für den Beobachter in seiner Haselstaude ein einzigartiges Erlebnis. Die Scham des Voyeurs mischte sich mit der Furcht vor Entdeckung, Aufregung mit dem Gefühl, dem ganz Außeralltäglichen beizuwohnen, dem Märchenhaften, Großen, Unwiederholbaren. Solche Gefühle löste dieser Monarch auch bei einem Teil seines Dienstpersonals aus, das er zwar schikanierte, von dem er aber dennoch tief verehrt wurde. Noch einmal Theodor Hirneis.
Das Erste, was mir vom reinen Küchendienst abgesehen beigebracht wurde, war mein Verhalten der Majestät gegenüber bei einer etwaigen Begegnung. Oberstes Gebot war dabei, den König nicht anzublicken. Ja, man durfte gar nicht zu ihm aufsehen. Gebückt, den Kopf nach unten, die Arme lang, hatte man zu warten, ob man gewürdigt oder angesprochen wurde. Es ist stockfinstere Nacht. Der König fährt vor. Weil es diesmal besonders eilig war, hatte ich nicht so gut aufgepasst und war gerade noch im Vestibül, als der König sein Schloss betrat. Mich unbemerkt zurückzuziehen war keine Gelegenheit mehr. Ich konnte mich gerade nur mehr in einer Nische verstecken. Da sehe ich, wie sich der König über sein Prachtschloss freut. Wie er, da er glaubt, allein zu sein, die Marmorsäulen umarmt, sein Haupt entblößt, mit hoheitsvoller Geste den Raum umfasst und hinübergrüßt zur Reiterstatue Ludwigs des 14., seinem Vorbild. Ich wusste wohl, dass ich keinen Tag mehr in der Hofküche gearbeitet hätte, wäre ich entdeckt worden. So stand ich zitternd vor Angst in meiner Ecke, überwältigt von der Unmittelbarkeit des königlichen Gefühls, dessen Zeuge ich war.
Die Königskrise.
Als die Krise der Kabinettskasse in den Jahren 1885-86 zur Königskrise wurde, diskutierte die Presse immer offener und unverhüllter die vorher mit Diskretion behandelten Besonderheiten und Entgleisungen des Königs. Davon, dass der König die ganzen Jahre zumindest den schriftlichen Teil seiner Pflichten Nacht für Nacht ordentlich abgearbeitet hatte, sprach niemand. Es gab in der Presse nun sogar versteckte Anspielungen auf seine Homosexualität, damals noch ein kriminelles Delikt. Auch das distanzgebietende Gebaren des Königs, seine Weigerung, den Bürgern seine neuen Schlösser zu zeigen, seine Vernachlässigung der Repräsentationspflichten, alles wurde nun zum Thema. Über viele Jahre war der König, durch sein in den Medien reproduziertes und bis heute verbreitetes Bild aus den Anfängen seiner Regentschaft, wie durch allgemeine Loyalitätsbekundungen bei Jubiläen, Geburtstagen oder anderen Gelegenheiten präsent geblieben. Weite Teile der Bevölkerung hatten von seinem Lebensstil und Lebenswandel keine genauen Vorstellungen. Nun wurden die Zeitungen deutlicher. Am 23. März 1886 schrieb das Bayerische Vaterland:
Die Verhältnisse der Kabinettskasse beschäftigen seit geraumer Zeit die in- und ausländische Presse in einer Weise, dass diese Angelegenheit längst nicht mehr als Privatsache angesehen werden kann und eine sehr ernsthafte Bedeutung bekommen hat. Denn nicht bloß die Blätter, alle Welt spricht davon. Und wie und was alle Welt davon spricht, ist für das bayerische Volk weder schmeichelhaft noch angenehm.
Mit einem dramatischen Appell wandten sich die liberalen Münchner Neuesten Nachrichten Ende Mai an den König und forderten ihn auf:
Majestät, kehren Sie zurück aus der Einsamkeit der hehren Gebirgswelt in die Mitte Ihres treuen Volkes. Es wird Sie mit Jubel empfangen. Sprechen Sie nochmals die erhabenen Worte und bekunden Sie durch Taten Ihren festen königlichen Willen. Ich will meinem teuren Volke zeigen, dass sein Vertrauen, seine Liebe, sein Wohl mir über alles geht.
Gleichzeitig wurden Gerüchte über einen möglichen Ersatzregenten kolportiert. Die Presse funktionierte trotz Zensur nach den gleichen Regeln wie heute. Der Skandal um den unglücklichen Bayernkönig war ein europäisches Medienereignis ersten Ranges. Und Ludwig? Alle seine Bemühungen, doch noch irgendwoher Kredite zu besorgen, scheiterten, wie auch sein auf den Rat Bismarcks hin unternommener Versuch, über den Landtag Geld zu bekommen. Nun rächte es sich bitter, dass der König seit Jahren keine Kontakte mehr in München gepflegt hatte. Die konservative Landtagsmehrheit, deren Unmut über die von Ludwig gestützte liberale Ministerriege groß war, verlangte eine völlige Umkehr des Königs. Die Kritik der Presse, noch mehr aber ein Schreiben der Minister von Anfang Mai, löste bei Ludwig heftigste Empörung aus. Das Gesamtministerium verlangte strengste Sparsamkeit, Baustopp, Schuldentilgung und sogar die Entfernung der zunehmend skandalisierten Schwolegés.
Es ist ebenso wahr als bedauerlich, dass der Aufenthalt einer Mehrzahl von Reitersoldaten am königlichen Hoflager allenthalben besprochen und im Sinne eines unsittlichen Verhältnisses gedeutet wird.
Es ist ganz meine Sache, wenn ich Soldaten zum Dienst bei mir beordern will. Das geht andere gar nichts an. Dieses Ministerpack muss für immer gezüchtigt werden. Gar nicht regieren und nicht leben wäre dem vorzuziehen, wie das Pack es vorschlägt.
Es erschien Ludwig ganz unmöglich, über einen Baustopp auch nur nachzudenken.
Mein Lebensglück hängt davon ab.
Die unbeirrbaren Getreuen.
Wochenbericht des königlichen Bezirksamtmanns zu Füssen zum Präsidium der königlichen Regierung von Schwaben und Neuburg, Füssen, 12. Juni 1886. Seine Majestät der König haben heute morgens 4 Uhr freiwillig auf alleruntertänigste mündliche Vorstellung des königlichen Obermedizinalrats Herrn Dr. von Guten in dessen Begleitung und in Begleitung sonstiger zum allerhöchst unmittelbaren Dienste bestimmten Personen die Burg Hohenschwanstein verlassen, um allerhöchst sich auf Berg zu begeben. Die Bevölkerung war von heftigem Schmerze ergriffen, verhielt sich im Übrigen aber würdig und gefasst. Die Ruhe ist nirgends gestört. Es sind von Seite des königlichen Bezirksamts die umfassendsten und eingehendsten Maßnahmen getroffen, um die schmerzlich erregte, mit tiefer Trauer erfüllte Bevölkerung des Gemeindebezirks Schwangau zu beruhigen.
Die Empörung über Entmündigung und Tod des Königs war in der Gegend um Hohenschwangau und Neuschwanstein anhaltend und grenzüberschreitend.
Bericht zur Volksstimmung im Bezirksamt Füssen von Sonntag am 26. November 1886. Wie eurer Hohen Bezirksstelle bekannt, wird von den Landwirten des hiesigen Bezirkes alljährlich und auch in diesem Jahre ein sehr hoher Bedarf von Rindervieh aus dem benachbarten Tiroler Grenzgebiet nach Bayern eingeführt.
Bei den mannigfachen Beziehungen, in welche Landwirte des hiesigen Amtsbezirks mit Viehbesitzern in Tirol, den Viehmarktplätzen Reute, Imst, zum Viehankauf kommen, fehlt es nun, wie ich von glaubwürdigen Personen erfahren habe, nicht an aufwiegelnden Äußerungen, welche von Tiroler Einwohnern gegenüber Angehörigen des hiesigen Amtsbezirks gemacht wurden und in der Regel lauten: Schämt euch, ihr Bayern, ihr habt euren König beiseite schaffen lassen und wehrt euch gar nicht. So geht man doch nicht mit seinem König um. Das, wenn uns passiert wäre, wir wollten anders aufgetreten sein. Ihr aber lasst euch alles gefallen. Solche und ähnliche Äußerungen, welche die Leute von den ausländischen Marktorten in den hiesigen Amtsbezirk hereinbringen und weitererzählen, müssen notwendig den vom gehorsamst unterfertigten, ernstlich angestrebten Erfolge der vollständigen Beruhigung der Gemüter immer wieder teilweise zu verkümmern drohen.
Die Menschen aus den Ortschaften rund um Hohenschwangau und Neuschwanstein, aus den Bezirken Füssen, Oberammergau, Reute und Imst im bayerischen und Tiroler Grenzland wurden schnell zu Initiatoren des Königskults um Ludwig II. Persönliche Begegnungen und Erinnerungen prägten ein anderes Bild dieses Monarchen, als es die liberale bayerische Regierung, die Presse und die städtische Bevölkerung wahrhaben wollten. Ludwig war hier allgegenwärtig. Denkmale und Gedenktafeln in der Umgebung der Schlösser, aber auch die bis heute alljährlich am Geburtstag des Königs in den Bergen rund um Oberammergau lodernden Ludwigsfeuer, einige in Form eines großen L2 oder einer Königskrone, belegen die fortdauernde Verehrung. Der König ist tot, das Märchen lebt weiter.
Der König, der Schlitten und die Nacht. Bilder Ludwigs II. In München und in der Provinz. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Marita Kraus, das es unter bayern2.de auch zum Nachhören und Herunterladen gibt. Es sprachen Irina Wanker, Heiko Ruprecht, Ruth Geiersberger, Christian Baumann, Wolf Euber und andere. Musik Maria Reiter. Technik Markus Huber und Adele Kurzil. Redaktion Gabriele Förg. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2011.